Was wichtig ist, und das war auch im Sutra, ist sozusagen, dass uns nochmal klar wird, Ursache und Wirkung. Und wenn wir uns jetzt hier mal vorstellen, wir tun also jetzt mal diese 6 Scheinwelten raus und tun auch diese Narbe raus in diesem Rad. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden diese 12 Glieder jetzt alle gegenseitig mit lauter Strichen verbinden, dann würde da ein Stern entstehen. Und zwar ein 12-zackiger Stern. Und innen drin würde das so übereinander gehen wie eine Spinnwebe. Und so ist es gemeint. Ich habe jetzt einen Kreis, weil wir nämlich eigentlich halt in unserem dualistischen Denken und in unserem Denken, das halt erst Raum und Zeit gibt, kann ich einfach nur einen Kreis. Aber bitte versteht das nicht falsch, dass aus dem einen das andere wird und erst dann sind wir bei Tod angekommen, nachdem wir 11 Schritte durchgangen haben von unserer Verblendung. Nee. Das eine bedingt das andere, das sagt das Sutra. Das hat der Buddha erkannt. Vorwärts und rückwärts. Das heißt, es sind überall diagonale Verbindungen. Unwissenheit bedingt die Gier und das Greifen. Das Greifen bedingt neue Unwissenheit bis dahin, dass ich Hirni nicht wusste, wenn ich unter den Stacheldraht drunter, dann brauche ich nicht so schnell rauslangen, weil dann tue ich mich verletzen. Und. Es ist also immer gegenseitig. Und so entsteht wirklich ein im Zentrum, wenn man das alles miteinander verbindet, ein ganz dichtes Netz, das aussieht wie das Netz des Indra. Und jede Knüpfstelle ist wahnsinnig wichtig. Wichtig wie ein Edelstein. Und in diesem Netz darf auch kein Loch sein, weil wenn ein einzige Diagonale zwischen diesen Verbindungen einreißen würde, dann funktioniert das ganze System nicht mehr, weil es heißt wechselseitige Bedingungen und Abhängigkeit. Deshalb ist dieser Name so kompliziert, bis man der erstmal auswendig über den Lippen kam. Das hat lang gedauert. Und ich kann mich schon erinnern, ich habe mal Karl, wie es damals eben auch auf die Vorbereitung zu den 14 Übungen kam, habe ich gesagt, du Karl, ich kapiere das überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, da brauchst du noch ein bisschen Zeit. Das liest halt so durch, dann bleibt vielleicht manches im Hirn hängen, aber das dauert wirklich, bis du das richtig mal begriffen hast da drin. Und dann habe ich es auch lang abgelegt und dann habe ich es mal halt wieder rausgeholt. Also das ist ganz entscheidend. Buddhistische Genesis, buddhistische Erklärung, wie die Dinge sind, ist, wie wir es im Sutra gehört haben, das eine enthält alles. Und alles enthält das eine. Es gibt so eine schöne Geschichte von Tai, wie er im Herbst spazieren geht durch seine Plantagen mit den Pflaumenbäumen und die Blätter sind schon braun und da unterhält er sich mit einem Blatt. Und dieses Blatt ist so gerade, die meisten Blätter sind schon runtergefallen, es war gerade im Runterfallen und er fragt das Blatt: Du wirst jetzt den Baum dann verlassen müssen. Bist du da nicht traurig? Und das Blatt sagt, nein, lieber Tai, ich bin nicht traurig. Ich habe den ganzen Sommer diesen Baum genährt, ihm Sauerstoff zugeführt. Und der Baum hat mich genährt. Und es wird aber auch nicht zu Ende sein. Denn wenn ich jetzt den Baum verlasse und zu Boden gehe, dann wäre ich zu Kompost und kann den Baum weiter nähren und werde in diesen Baum eingehen und nächstes Jahr werde ich wieder Blatt sein. Und dann hat das Blatt losgelassen und ist tanzend zu Boden gegangen. Das eine enthält alles, das Blatt im Baum und alles der Baum enthält das eine. Das nächste ist dieses, weil jenes ist. Dies ist nicht, weil jenes nicht ist. Das ist diese berühmte Geschichte mit den Bedingungen, die wir nicht erzwingen können. Die müssen da sein. Wenn die Bedingungen passen, dann ist es gut. Wenn die Bedingungen nicht passen, dann ist es nicht. Ihr kennt alle diese Geschichte mit dem Zündholz. Tai hält das Zündholz und fragt, liebes Zündholz, wo ist, oder liebe Flamme, wo bist du? Und keiner kann die Flamme sehen. Und die Flamme sagt, ich bin schon da, aber die Bedingungen sind nicht da. Also dies ist, weil jenes ist. Es sind die Bedingungen nicht da. Und wenn dann die Hand von Tai und das Zündholz und die Reibefläche und alles zusammenkommt und der Sauerstoff und die Bewegung, dann ist die Flamme manifestiert. Und das dritte ist der berühmte Satz von Karl Ai-Wei, da habe ich ihn zumindest zum ersten Mal gehört, habe dann erst gar nicht gewusst, wie man das schreibt, habe gedacht mit AI und konnte damit gar nichts anfangen mit dem Wort. Dies ist, wie es ist, weil jenes so ist, wie es ist. Also es ist, wie es ist, Ai-Wei. Und das ist wichtig, dass wir so diesen Kreis verstehen. Und jetzt haben wir eine schöne Theorie gehabt. Aber was viel wichtiger ist, was machen wir denn mit diesem Kreis? Wir haben diese Chance, und so wird es auch im Sutra gesagt, aber Tai führt es noch sehr, sehr viel besser aus, dass wir wirklich diesen Kreis transformieren können, dass wir diese Qualitäten transformieren können und dahin arbeiten, dass wir sozusagen um dieses zwölfgliedrige Rad einen goldenen Reifen außen drumherum legen. Und das ist unsere Praxis. Dazu müssen wir natürlich die Landkarte des zwölfgliedrigen Rad kennen, um dann Möglichkeiten zu haben und jeder für sich überlegt, an welcher Stelle kann ich in meiner Lebenssituation, die jetzt vorherrscht, hier ein Stück, ein Glied näher dem goldenen Reifen bringen. Und jetzt gehe ich den Kreis nochmal durch und möchte in diesen goldenen Reifen reingehen. Wenn wir oben wieder sind bei dem Tod und dann wirklich im Herzen verstanden haben. Tai hat in vielen Vorträgen uns erklärt über die Todlosigkeit und viele von uns haben davon mindestens im Kopf eine Ahnung davon. Und man kann sich in jedem Fall vorstellen, wenn ich das mal im Herzen begriffen habe, dann hat sich der verblendete Geist in Licht verwandelt. Dann ist da ein wahrer Geist, da ist aus Avijja, der Unwissenheit, Vijja geworden. Nämlich das Licht. Und das war das, was ich euch eingangs gesagt habe, eine Landkarte, wirklich von der Verblendung hinein ins Licht. Und deshalb können wir da arbeiten. Aus den Tatabsichten kann dann, wenn Vijja da ist und die entsprechenden Bedingungen, wir auch Werkzeuge ansetzen, über die ich dann bei der letzten Runde sprechen möchte, kann dann großes Streben werden. Dieses große Streben habe ich am besten erfahren können in meiner Tätigkeit des Maitreya-Fonds. Und zwar bei den Sozialarbeitern. Bei meinen ersten Besuchen in Vietnam, wie ich gesehen habe, wie diese Menschen in Achtsamkeit leben, wie sie eigentlich nichts haben, sie machen das nicht irgendwie für Macht oder für Geld. Unsere Sozialarbeiter bekommen 50 Euro im Monat, Monatsgehalt, das ist in Vietnam auch extrem wenig. Und sie machen das aber. Das ist großes Streben. Und sie sind glücklich und sie machen sich keine Sorgen um ihre materielle Zukunft und sie gehen hinein zu den armen Menschen. Und das so zu erleben, das ist für mich eins der größten Geschenke gewesen, die ich im Leben bekommen habe. Und das ist für mich die innere Motivation, warum ich auch so viel Energie in diesen Maitreya-Fonds hineinstecke. Mein Streben da ist, denke ich, kein großes Streben oder nur ansatzweise im Vergleich zu dem, was unsere Sozialarbeiter dort machen. Aber die sind auch noch sehr, sehr viel tiefer und viel länger dort, auch in dieser spirituellen Erziehung wie ich. Aber das war diese Berührung, die ich da bekommen habe. Und wenn dieses große Streben da ist, dann können wir unser Bewusstsein, unseren Schaukelaffen langsam in Weisheit transformieren. Es gibt vier Weisheiten. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert. Unser Bewusstsein, ich werde es einfach anschließen, deshalb habe ich gesagt, muss man, wenn man dann auch arbeiten will, sicher nochmal nachlesen. Unser Bewusstsein besteht aus 8 Ebenen oder 8 Arten des Bewusstseins. Das sind die 5 Sinnesbewusstseine. Dann als 6. Bewusstsein ist der Geist, auch noch als einer der Sinnesbewusstseine. Dann haben wir unser Ich- und Ego-Bewusstsein, Mano Vijñana. Dann haben wir die Mano Vijñana ist das Geistbewusstsein, ich will jetzt da nicht durcheinander kommen, ich sage auch die Fremdworte nicht. Wir haben auf jeden Fall unser Ego-Bewusstsein, das unser Ego fördert, kurz Manas ausgedrückt. Dann haben wir unser Tages- und Geistbewusstsein, das sich herausbildet aus unserem Sinnesbewusstsein Geist. Und die 8. Bewusstseinsebene ist das Speicherbewusstsein. Und diese 8 Bewusstseinsebenen kann man in 4 große Gruppen unterteilen. Nämlich in diese Wahrnehmungsbewusstseinsebene der 5 Sinnesorgane, der Geist nehme ich jetzt aus. In als 2. unser Ego-Bewusstsein, als 3. unser Tagesbewusstsein und als 4. unser Speicherbewusstsein. Und das ist der Grund, warum ich heute hier diese 4 Buddhas aufgestellt habe, weil ich habe anhand dieser 4 Buddhas das wie so ein kleines Mandala gelernt. Diese 4 Buddhas, die da außen rum sitzen, sind diese 4 Weisheiten, die diese 4 Bewusstseinsebenen transformieren. Und im Zentrum, ganz zum Schluss, sitzt dann der Dharmakaya, also sozusagen der transzendierte Dharmakörper des Buddhas. Aus den 5 Wahrnehmungen entsteht Weisheit der wirklichen Wahrnehmung, der wunderbaren Wirklichkeit. Das heißt, wir aus unserem Sinnesorgan, also wenn wir da in unser Bewusstsein, unser Sinnesbewusstsein zum Beispiel Sehen anregen, dann kriegen wir Weisheit der wunderbaren Wirklichkeit. Wir sehen die Wirklichkeit echter und tiefer. Das wird jetzt Theorie. Das kann man nur spüren in der Meditation. Da muss man sich hinarbeiten. Das geht nicht leicht. Aber man kann es. Ich kann es euch sagen. Ich habe es erlebt. Aus dem Ego-Bewusstsein heraus, diesem Ich-Macher, der dauernd, den wir brauchen. Karl hat es auch letztes Mal gesagt, wir wären ja krank, wenn wir es nicht hätten. Dann müsste man einen ja in die Therapie einweisen. Wir brauchen auch diese Bewusstseinsebene. Wir können nicht mit 7 Bewusstseinsebenen, weil wir diesen Manas, diesen Ego da hassen, weil er uns vielleicht zu viel macht. Nur, ich kann ihn einfach nehmen, ein bisschen zügeln, ein bisschen mit Achtsamkeit beachten und ein bisschen schauen, was der da tut. Und dann kann ich den nämlich dahin bringen, dass es die Weisheit der Wesensgleichheit wird. Und aus dem, dass ich dann sage, ich, geht es plötzlich so, dass ich sage, okay, hier ist Intersein. Hier begreife ich wirklich, dass wir alle gleich sind. Aus meinem Hochmut, aus meinem Stolz wird Demut. Ich kann mich zurücknehmen. Und in meinem Tagesbewusstsein, dort, das kann sich in die Weisheit des wirklich großen Erkennens umwandeln. Und dieses Erkennen wiederum ist wichtig, damit ich all die anderen Schritte gehen kann und wieder tiefer eindringen kann. Und das Speicherbewusstsein nennt sich dann als 3. die Weisheit des großen Spiegels, das dahin transzendiert werden kann, um dann einfach wirklich die unheilsamen Samen möglichst da ganz tief unten kleiner und verkümmern werden lassen und die heilsamen Samen dort an der Oberfläche schwimmen lassen. Das ist eine Bewusstseinsveränderung, die wir stufenweise ganz langsam fahren können. Unser wildes Hin- und Herrudern hört dann auf und wir können dann unseren Geist und Körper langsam zusammenbringen. Das ist das, was wir auch immer wieder in der Meditation versuchen. Dann sind unsere Sinnesorgane plötzlich gesteuert, weil im Sinnesbewusstsein Dinge anders ankommen und unsere Achtsamkeit, die wir einschalten, wird uns dann, ich habe von dieser 36. Millisekunde gesprochen, wird dann da sein und plötzlich aufhören zu bewerten, das, was wir riechen. Dann riecht es nicht schlecht, sondern es riecht einfach nur von dem, was wir hören, von dem, was wir sehen und sie nicht mehr ablehnen, haben keine Konzepte mehr. Die Achtsamkeit kann sich in diesen ganz kurzen Abschnitt einklinken. Und sozusagen, Fremdwörter nehme ich jetzt raus, sonst wird es zu kompliziert. Wenn wir dann die Achtsamkeit da haben, in diesem ganz kurzen Augenblick, dann sind plötzlich unsere Gefühle gesteuert. Das heißt, unsere Achtsamkeit lässt diese Gefühle einfach nicht mehr davon galoppieren, sondern wir können ganz langsam in uns bei diesen Gefühlen, die da aufkommen, unsere Herzenskultur ganz langsam festigen. Da können wir anfangen zu üben, wie wir es heute in den fünf Übungen der Achtsamkeit gehört haben, unsere Liebe zu stärken, unser Mitgefühl, unsere Freude und unseren Gleichmut. Diese vier großen Brahma-Vijaras oder eben grenzenlosen Herzensqualitäten, grenzenlosen Geistesqualitäten. Und diese an Positionen setzen, statt wenn Ärger aufkommt. Ich kann den Ärger nur so einfangen, wenn ich ihn merke, weil die Achtsamkeit schon angeschaltet ist und der Ärger kommt von unseren Sinnesorganen, dass ich dann sage, ich setze zum Beispiel Mitgefühl dazwischen, um den Ärger wieder klein zu bringen, weil vielleicht die Ursache des Ärgers. Ich kann ja dann ganz langsam tiefer schauen. Und wenn ich dann den nächsten Schritt habe und diese Gefühle mit Achtsamkeit da sind, dann hört auch dieses Begehren auf, weil ich plötzlich begreife, was es heißt, loszulassen. Und wenn ich das irgendwann mal mache, also für mich war das zum ersten Mal, wie ich zum ersten Mal loslassen konnte, zum ersten Mal begriffen habe, dass das, was mir lieb ist, dass mir das viel eher bleibt, wenn ich es loslasse und dass das schmerzfrei dann ist, da war ich am Anfang nur noch erstaunt. Ich habe wirklich gestaunt, weil ich es einfach ganz lange nicht geglaubt habe, dass Loslassen so heilsam ist. Wir brauchen also nicht greifen und ich hätte mir vielleicht auch was Intelligenteres mit dem Apfel einfallen lassen können. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir dann das ersetzen durch Loslassen, durch nicht anhaften. Und dann kommen wir in die nächste Stufe, dass es nämlich dann aufhört zu werden. Es gibt dann einfach nur noch wunderbares Sein. Wenn wir nichts mehr greifen, dann braucht auch nichts werden. Wenn wir die Dinge loslassen und nicht anhaften, dann sind wir wieder da, es ist, wie es ist und ich habe die Akzeptanz dafür und es geht mir gut und es ist schön. Und wenn wir das dann wieder geschafft haben, dann bewegen wir uns ganz langsam in die Richtung, dass wir wirklich mit unserem Herzen verstehen können, dass permanente Veränderung, permanentes Geborenwerden in uns und außerhalb von uns bedeutet. Und genauso ist es, dass permanentes Sterben in uns, jede Zelle, wir wissen das wissenschaftlich längst, stirbt nach kurz oder lang und in wenigen Tagen sind wir komplett rund erneuert, dass da permanente Sterben und Kommen und Gehen und Kommen ist. Und dass wir das aber dann plötzlich nicht mehr als ein Gehen und Kommen, als ein Geborenwerden und als ein Sterben empfinden, was uns Leiden macht, sondern dass wir das als einen Zustand der permanenten Veränderung wirklich begreifen und damit eigentlich sich der Zustand ändert in einen Zustand der Geburt und Todlosigkeit. Und das ist diese entscheidende Geschichte. Und jetzt sind wir das Rad zum zweiten Mal umgegangen.